Wir haben das Thema auf der Leinwand und ich lese dazu einen Text gleich aus Philipper 3, 17 bis 21. Paulus, unser Vorbild auf dem Weg zum Ziel. Paulus stellt sich selbst als Vorbild hin, benennt sich so und das möchte ich mal so zum roten Faden heute Morgen machen. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Das ist ein steiler Satz. Würden wir den so über ein Mikrofon oder eine Gruppe so sagen, hätten wir den Mut. Also nehmt euch mal ein Beispiel an mir, ja, so wie ich hier und dies und das. Paulus macht weiter. Ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie die Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Da gab es also Menschen, die beschreibt er so, ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel, von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Wenn man jetzt diesen Text mit ein bisschen Abstand betrachtet, ganz kurz zusammenfassen wollte, dann beschreibt Paulus zum einen sich selbst und zum anderen eben Menschen, bei denen sich es entscheiden muss, ob sie christusorientiert leben oder auf sich selbst bezogen, mit allem, was dann so dieses irdische Leben noch mit hergibt. Das eine schließt jetzt das andere nicht aus, denn Christen, die Christus bezogen leben, stehen immer noch mit beiden Beinen auf diesem Boden und leben durch die Alltagssituationen, aber sie sind immer dabei auch Christus bezogen. Und das macht einen großen Unterschied letzten Endes, wo ich auch noch jetzt im Detail draufgehen möchte. Aber mein Thema lautet ja nun eben auch Paulus, unser Vorbild auf dem Weg zum Ziel. Die Vorbildfunktion ist heute eine umstrittene Situation. Es gibt Medien, die sagen, wir haben keine Vorbilder mehr. Ich hatte Vorbilder, ich habe Vorbilder. Ich habe hier vor etwa einem Jahr mal auch in der sogenannten Frauenstunde, in dieser Bibelstunde am Mittwochnachmittag, meinen ganzen Nachmittag darüber gestaltet, wer meine Vorbilder waren. Und jetzt frage ich mal, wer kennt Willi Scheing noch? Wer kennt Kurt Heimbucher noch? So, jetzt weiß ich, wie alt ich bin und jetzt weiß ich, wie alt ihr seid. Weil wir gehören da anscheinend zu einer Auserwählten. Es war echt sehr differenziert. Um nur zwei Namen zu nennen, Menschen, die in meinem Leben doch eine Vorbildfunktion hatten, an denen man sich orientieren konnte, sowohl in dem, was sie verkündigt haben, als auch in ihrem ganzen Lebensstil, wie sie sich so auch in der Hingabe zum Beispiel gegeben haben. Vorbilder. Ich habe mal einen Witz übers Vorbild gelesen, ein Geistlicher repariert einen Gartenzaun. Er sieht, dass der Nachbarsbub, der Harald, schon immer so guckt und so schaut und dann sagt der Geistliche, komm doch mal her, Harald, willst mal sehen, wie man Gartenzaun repariert? Sagt er, nee, ich will wissen, was ein Pfarrer sagt, wenn er sich auf den Daumen schlägt. Vorbildfunktion, die wird ja nur dann interessant, wenn es mal in kritische Ecken geht. Ja, wenn alles normal und glatt läuft, dann sind wir ja gar nicht so eingestellt und gar nicht gepolt auf Vorbildfunktion. Und interessanterweise ist aber dieses Thema doch von mehreren Seiten zu sehen, nämlich auch von der Seite, dass wir immer Vorbild sind. Immer. Wir nehmen uns unbewusst und unbemerkt immer gegenseitig wahr. Und natürlich fallen besondere Situationen auch mal besonders auf und besondere Umstände. Aber wir sind immer miteinander in einem Fühlen, in einem Spüren, in einem Wahrnehmen. Und das, was dann dieses Thema auch noch eben durchaus sehr weit macht, dass wir selbstverständlich nicht nur Vorbilder in positiven Bereichen sind, sondern wir sind auch, oder Menschen können eben auch im Negativen ein Vorbild sein. Wie reagieren wir eben speziell, wenn es mal um Herausforderungen geht, wenn es um Belastungszeiten geht? Da zeigt sich in der Regel, was hält und trägt. Wenn es mal nicht alles so glatt geht, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann zeigt sich, was mein Leben hält und trägt. Und ich möchte das auch nicht nur so durch Mikrofone hier sagen, sondern auch selber mir klar machen, dass auch ich mich darin übe, eben in herausfordernden Zeiten umso mehr Gott zu vertrauen, umso mehr an Christus mich zu orientieren, mich an ihm zu hängen. Und in den Zeiten, wo eben die Dinge gar nicht glatt laufen, logischerweise vermehrt meine Hände zu falten und eben auch den Ausdruck meines Vertrauens in Worte fassen und im Gebet mich ganz nah an Christus hängen. Ja, die Frage, die wir am Schluss auch nochmal bewegen werden, welche Vorbilder hattest denn du? Kannst du das vielleicht sogar mit Namen benennen? Manche können das, andere vielleicht nicht so. Aber das sollte nicht jetzt das Problem sein, sondern eher eben die Frage, wo haben wir in unserem Leben immer wieder auch Orientierung kriegen können? Bei Menschen im Glauben vor allem. Bei Menschen, die wie Paulus eben auch eine Vorbildfunktion waren. Ich habe leider eine sehr negative Statistik gefunden, wie das mit den Vorbildern in Deutschland heute bestellt ist. Und das ist für mich schon auch dramatisch, wenn ich dann hier lese, dass da die Pastoren und die Pfarrer und die Priester sind. Davor kommen noch Soldaten, Anwälte, das ist ja aber auch schon, ne? Also dass Anwälte noch vor uns kommen, aber Taxifahrer, Richter, Handwerker. Ich meine, ein kleiner Trost war, dass die Kfz-Gebrauchtwagenhändler irgendwo da unten noch sind. Aber für mich ist das schon eine dramatische, wirklich eine sehr dramatische Statistik. Die ist übrigens von 2016, also noch nicht so lange her und noch nicht so alt, dass da die Feuerwehrmänner vorne anstehen, das gönne ich denen. Ja, und die Rettungssanitäter und Krankenschwestern, dass dann aber schon Piloten folgen und Ärzte, Apotheker, Zugführer, Trambahnfahrer, ja, dass Polizisten nicht ganz da oben sind, sollten sie auch mal drüber nachdenken. Aber dass dann noch so Ingenieure und Lehrer und Architekten und Handwerker und Richter vor unserem Berufsstand kommen, das lässt mich schon sehr ins Nachdenken kommen. Die letzten Jahre, gerade auch mit diesen Missbrauchsgeschichten, haben sicherlich auch noch enorm viel dazu beigetragen. Aber darauf wollen wir uns jetzt gar nicht ausruhen. Irgendwie ist immer wieder die Frage, wie können wir, wie sind wir ein Vorbild, sodass andere Menschen uns auch in dieser Art und Weise schätzen und sagen, der macht das so, wie ich das denke, sollte es auch sein. Das ist schon eine dramatische Geschichte hier. Ihr könnt ja mal selber gucken, wo eure Berufe da so mit vorkommen. Ja, also auch Bürgermeister stehen da nicht gerade ganz oben. Schauspieler sogar eben auch ziemlich weit unten und Profisportler noch mehr. Ja, was sind da eben für Dinge passiert? Was sind da für Dinge passiert? Diese ganze Doping-Geschichten und was da alles hat. Letztendlich kann man die ganze Geschichte hier sagen, die Frage der Ehrlichkeit ist ein Riesenmaßstab, ob du ganz oben oder ganz unten oder in der Mitte so stehst. Die Frage der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, ist das, was wir tun, transparent. Paulus stellt sich nun an mehreren Stellen dazu, dass er ein Beispiel geben möchte. Nebenbei bemerkt, Jesus hat es auch gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wir können ihm folgen, wir können uns an ihm orientieren. Ich habe hier etliche Bibelstellen mal einfach so aufgeschrieben, nur damit ein bisschen Bibelkunde auch hier im Raum ist, wo Paulus eben sagt, ja, ich möchte schon so leben, dass andere ein Beispiel an mir finden. Und das ist also in diesen Briefen alles so zu finden, wie er sich da als Beispiel oder er als Beispiel benannt wird. In unserem Text, den ich gerade gelesen habe, geht Paulus nicht in irgendwelche Details hinein und sagt, also da konkret bin ich ein Beispiel für euch oder da konkret in dem Lebensbereich oder in dem Lebensbereich. Er hält das sehr allgemein, aber er stellt sich eben als Vorbild hin. Hast fotografiert, kann ich weitermachen. Paulus stellt sich als Vorbild, Worin könnte, möchte Paulus denn ein Vorbild sein? Jetzt gehe ich allgemein mit Bibelkunde da mal dran, denn er hat es ja nicht direkt und nicht im Detail gesagt. Aber wo ist Paulus eben tatsächlich für uns ein Vorbild? Einmal die Antwort: Christus, Jesus Christus, der Mittelpunkt paulinischer Theologie. Das ist also unbenommen, alle seine Briefe, alle seine Äußerungen, die uns bis heute überlassen sind, haben Christus zur Mitte und sind an ihm orientiert. Jesus Christus darf nirgendwo ins Wanken geraten, darf nicht in Frage gestellt werden. Mich hat dieser Gedanke gleich daran erinnert, ich war zweimal Vorsitzender von einer evangelischen Allianz, das heißt ein Zusammenschluss in Nürnberg oder auch in Duisburg, wo evangelikale Gemeinden, pietistische Gemeinden zusammengeschlossen sind. Und es gibt weltweit drei Grundsätze der evangelischen Allianz und die passen zu dieser paulinischen Theologie. Die drei Grundsätze der evangelischen Allianz weltweit lauten im Wesentlichen eins. Und damit ist gemeint, alles, was sich um Jesus Christus dreht, angefangen von seiner Ankündigung im Alten Testament, von seiner Jungfrauengeburt, das heißt eben auch, da ist er die Gottessohnschaft mit verbunden, dass eben er nicht von einem Mann gezeugt wurde, bis hin zu seiner Kreuzigung, Auferstehung und Wiederkunft. Im Wesentlichen eins heißt, weit genommen, im Blick von Jesus Christus Anfang, Ende, wie man es so nennen möchte, da müssen wir eins sein, da müssen wir zusammengehören, da müssen wir Ja dazu sagen zu diesen ganzen Punkten. Und der zweite weltweite Grundsatz der Evangelischen Allianz lautet, in allem anderen die Freiheit. Ja, da sind eben die einen, die sagen, man kann keine Säuglinge taufen, und die anderen finden doch Wege und sagen, man kann Säuglinge taufen. Da gibt es wieder welche, die sagen, ja, es braucht so eine spezielle Taufe im Heiligen Geist. Die anderen sagen, nein, das hast du mit deiner Bekehrung erlebt. In allem anderen die Freiheit, sagt die Evangelische Allianz weltweit. Im Wesentlichen eins, in allem anderen die Freiheit. Und das dritte ist aus meiner Sicht fast das Wichtigste, muss dann auch die Nummer eins werden, nämlich in allem die Liebe. In allem die Liebe. Und das dann eben an die Nummer eins gestellt und dann im Wesentlichen eins und in allem anderen die Freiheit. In allem die Liebe, im Wesentlichen eins und in allem anderen die Liebe. Die Theologie von Paulus ist Christus-zentriert und darin ist er uns ein Vorbild. Und da gibt es nicht Christus und oder Christus oder, sondern nur Christus. Dieses Alleinstellungsmerkmal von Jesus Christus, der an sieben Stellen im Johannesevangelium siebenmal gesagt hat, ich bin, und das ist niemand anders. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die jetzt nicht auch die allerbekanntesten sind. Worin ist Paulus uns ein Vorbild? Jesus Christus, der Mittelpunkt seiner Theologie. Wir könnten hier auch noch das Glaubensbekenntnis, das wir kennen, mit ins Spiel bringen, denn genau in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis sind alle diese Punkte, die ich bisher genannt habe, auch drin und wesentliche Merkmale unseres Glaubensbekenntnisses. Worin könnte und möchte Paulus denn noch ein Vorbild sein, vielleicht nicht in der Form, dass er ein perfekter Mensch war, kein Perfektionist, aber dennoch eben immer treu am Puls Gottes. Darin ist er uns ein Vorbild. Er weiß sehr wohl, dass sein Denken Stückwerk ist. Er weiß sehr wohl, dass Irren menschlich ist und dennoch ganz nah mit seinem Denken und Willen an Jesus Christus. Im gleichen Brief, Kapitel 3, Vers 9, schreibt er, zu ihm will ich gehören, damit ist Christus gemeint. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen. Selbst wenn ich das ganze Gesetz genau befolge, was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Das wusste Paulus und darin ist er uns ein Vorbild. Dem gehen eventuell auch diese Gedanken voraus. In Römer 12, Vers 1 bis 2 schreibt Paulus, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Das ist ein fortwährender Vorgang. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus, für uns ein Vorbild. Luther hat diese letzten Bibelstellen übersetzt und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Damit müsste man wieder übersetzen und sagen, mit Sinn ist gemeint, verändert und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So hat es Luther übersetzt. Ändert eure Sinne heißt, ändert euer Denken. Allein über diesen Vers könnte man eine ganze Predigt halten, wäre schon wieder was für sich. Aber wo ist Paulus uns eben hier ein Vorbild in dieser richtigen Selbsteinschätzung und in der richtigen Einschätzung von Gott und Jesus Christus und seiner Gnade? Die richtige Selbsteinschätzung ist auch enorm wichtig für uns heute, dass wir uns nicht in einem völlig falschen Licht sehen oder in einem überzogenen oder vielleicht auch heruntergespielten Leute. Es gibt ja leider da viele Extreme. Die einen merken gar nicht mehr, wo sie häufig über Ziele hinausschießen, während andere darin leben, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Und das stimmt auch wieder nicht. Und das ist auch falsch. Aber der Hauptpunkt des letzten Gedankens war eben, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ein Punkt, der uns auch durchaus unterscheiden lässt. Und wo ist jetzt dann der Unterschied wirklich zu greifen? Ich habe hier in Rostal bewusst einen Freundeskreis auch mit Leuten, die mit Glaube, Gott und Kirche nichts zu tun haben, damit ich mich da auch immer wieder erde und nicht nur mit frommen Leuten umgeben bin, was in meinem Beruf leider eine Gefahr wäre. So, und dann hat mich mal einer so richtig angeraunzt vor ein paar Jahren von meinem besten Freundeskreis. Was ist denn jetzt der Unterschied von deiner Frömmigkeit zu meiner? Oh, da hätte ich viel sagen können. Du gehst nur einmal im Jahr in die Kirche, nämlich an Weihnachten. Ich hätte so vieles sagen können, was alles aber Quatsch gewesen wäre. Und ich habe auch sofort in mir gespürt, als wenn Gott zu mir gesprochen hätte, Werner, jetzt sag bloß nicht, dass du besser bist wie der. Sag das bloß nicht. Was hat Gott mir da in den Sinn gegeben? Ich möchte wirklich sagen, es war eine Eingebung Gottes. Der Unterschied von deiner Frömmigkeit zu meiner ist die Beziehung zu Jesus Christus. Das war wie der Nagel auf den Kopf getroffen. Das hat er auch sofort verstanden, weil er gemerkt hat, er hat keine Beziehung zu Jesus Christus. Es ist alles nur Tradition. Es ist alles nur äußerlich. Alles nur Rituale. Und da hat er gemerkt, weil er hat mich ja schon an bestimmten Stellen auch erlebt. Genau er war ja derjenige, wo wir bei ihm gearbeitet haben. Und da ist immer das Dankeschön, dass wir dann zusammen essen. Ja? Alle haben schon auf die Glöße und aufs Fleisch gestarrt, aber keiner hat sich essen trauen, weil sie nicht wussten, wer gibt denn den Startschuss hier so ungefähr. Dann sagt er so, stupst mich an, sagt, Werner, mach deinen Spruch. Damit hat er gemeint, so ein Tischgebet sprechen. Ne? Das ist dann die Art, wie die so an die Dinge da rangehen. Ich merke immer wieder, was das mit mir auch macht, zu merken, wie ticken die Menschen heute wirklich. So, und dann haben die ja mich eben auch erlebt und haben gemerkt, die Beziehung zu Jesus Christus, das ist der Unterschied. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt nicht, wir machen jetzt einen moralischen Katalog hier und schauen mal, wo wir nicht besser abschneiden als die. Als Jugendliche haben wir ein Lied gesungen, das kennt ihr alle nur noch von der Melodie, das ist nämlich nach der Beatles-Melodie Yellow Submarine gegangen. Und dieses Lied hieß, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, er macht alles neu. Das war der erste Teil dieses Liedes. Hat das aber auch eben auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind ja an vielen Stellen gar nicht besser, wenn es nur um moralische Frage ginge. Ich habe schon viele edle Menschen kennengelernt, die haben mit Glaube, Gott und Kirche gar nichts zu tun. Und sind in manchen Dingen sehr, sehr viel feiner als manch einer, der schon 20 Jahre Christ ist. Oder noch länger. Da können wir uns so eine Scheibe von denen abschneiden. Worin könnte uns Paulus ein Vorbild sein? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt zuallererst mal die Beziehungsfrage zu Jesus Christus. Die muss für uns klar sein. Und dann kommt natürlich auch die Frage, was will Gott? Das hat dieser Bibeltext schon gesagt und das hast du auch in deiner Zwischenmoderation mit drin gehabt, nämlich, dass wir eben immer mehr danach fragen, was will Gott, und uns von ihm ausrichten lassen und von ihm und nach ihm fragen. Das Leben in und mit der Liebe. Wer dazu noch mehr Bibelkunde haben will, 1. Korinther 13, Bettlektüre für heute Nachmittag oder heute Abend, beim Mittagsschlaf oder abends. Ihr schlaft besser ein, sage ich euch gleich. 1. Korinther 13, bis zum Schluss durchlesen, ist nicht so lang. Aber dann eben, wo es dann heißt, und das Wichtigste ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Liebe aber ist das Wichtigste, dass das sehr deutlich wird. Uns muss die Liebe in allen Dingen bestimmen und muss uns lenken und leiten. Ein vorletzter Gedanke zu diesem ersten Punkt: im Vertrauen zu Jesus im Alltag leben. Wir werden aufgefordert von ihm im gleichen Brief und gleichen Kapitel, Kapitel 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm, fügt er gleich hinzu, wo ist der Bottich, ja, dass wir danken von ganzem Herzen, das auch leben. Aber der erste Gedanke war eben, macht euch keine Sorgen. Oh, ich kenne das. Ich habe ein riesen Areal hier in meinem Hirn, wo Sorgen sich tummeln und immer wieder auch die Oberhand gewinnen möchten. Und wo dann viele offene Fragen sind und wir nicht wissen, wie es ausgeht und was passiert da und was passiert dort. Und das immer wieder aber auch in die anderen Areale des Hirns zu bringen, zu sagen, und ich möchte Gott vertrauen und ihm das überlassen, und er weiß, was wir jetzt in der Situation, oft ja auch in einer hilflosen Situation, wo wir gar keinen Hebel haben, an dem wir drehen könnten, wo wir dann einfach wirklich uns darin üben, Gott möchte uns sich zeigen. Er möchte, dass wir ihn erleben, und das geschieht, indem wir ihm vertrauen. Wer alles selber regeln möchte und alles selber regeln kann, bis zu einem gewissen Punkt geht das ja vielleicht, der wird auch nicht Gott erleben. Also wir müssen uns auch die umgekehrte Frage stellen, wenn manche Christen so fragen, warum erlebe ich mit Gott nichts? Dann gibt es nur zwei oder drei Möglichkeiten. Entweder sie haben auch so kleine Ziele, dass sie auch da alles selber so weit regeln können, oder sie haben sogar größere Ziele, versuchen aber auch alles selber zu regeln. Und alle die Menschen, die sagen, es gibt so viele Bereiche, da wollen wir zuallererst mal fragen, Herr, was willst du? Und gar nicht, was würden wir jetzt da machen? Und dann wollen wir den Weg auch weitergehen, der uns deutlich wird von dem, was du mit uns möchtest. Und dann kommen wir da auch hin, dass wir im Vertrauen des Alltags Gott immer mehr erleben und er seine Spuren in unserem Leben hinterlässt. Wo ist uns Paulus noch ein Vorbild? In der Treue zu Jesus. Ich habe erst gestern eine Literatur gelesen, wo die Frage auch war, was darf uns der Glaube mal auch kosten? Also wir reden ja viel und schnell davon, was wir alles vom Glauben haben, ja, wo wir Nutznießer letztens auch sind. Darf uns der Glaube auch mal was kosten, und würden wir auch noch genauso weiter glauben, wenn dieser Glaube hier in Deutschland unter Verfolgung stände? Also wir mit Repressalien, mit Problemen zu rechnen hätten, weil wir uns zu dieser Gemeinde zum Beispiel halten, weil wir da womöglich als Mitglieder schon in einer Liste erfasst sind, oder eben man sieht, dass wir hierher kommen, würden wir das dann auch tun? Paulus, ein Vorbild in der Treue zu Jesus. Da könnte man viele Ereignisse seines Lebens auch aufzählen, wo er viele Repressalien erlebt hat, wo er sogar mal gesteinigt wurde, was an sich ja eine Todesstrafe war. Nur die haben nicht gecheckt, dass er noch lebt. Und er hat diese Steinigung überlebt. Eigentlich uneigentlich, ja. Eigentlich wäre er tot, uneigentlich hat Gott es anders gedacht, und er hat das überlebt. Also Paulus konnte schon auch mit einer gewissen Berechtigung sagen, bitte orientiert euch ruhig an mir. Ich habe so manche Höhen und Tiefen durchgemacht, und ich stelle mich jetzt nicht als der Held hin, sondern ich stelle mich auch als der hin, dessen Denken Stückwerk ist, dessen Denken sich auch irren kann, aber wichtig ist vielleicht Nummer eins, christusorientiert leben. Paulus stellt sich als Vorbild hin, Paulus leidet unter den Pseudochristen und warnt davor. Ich lese nochmal diese Verse. Ich habe es euch schon oft gesagt und ich beschwöre euch unter Tränen, sagt er hier sogar, hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Der religiöse Hintergrund damals war noch ein etwas anders gelagerter, aber den könnte man durchaus auch heute in die Parallele ziehen. Nämlich, die Leute waren stolz auf ihre Beschneidung. So, haben wir doch das Wesentliche und Wichtigste gemacht. Ja? Wir lassen unsere Jungens alle beschneiden, alle Oberhäupter sind Beschnittene. Und das war für die dann schon mal so das Wesentliche. Das war auch ein Stück Gehorsam, aber damit war es dann auch zu Ende. Dass sie dann in ihrem Leben alle möglichen Triebe und Begierden bis hin zur religiösen Prostitution lebten, das stand auf dem anderen Blatt. Und das war für die dann doch auch ein ganz anderes, verirrtes Leben. Und da greift eben Paulus ein. Die Parallele zu heute könnte sein, dass Leute sagen, naja, ich bin ja getauft, ich bin konfirmiert oder Kommunion, ich habe auch eine wunderschöne kirchliche Hochzeit gehabt und ich besuche regelmäßig den Gottesdienst, denn das kann jetzt offen bleiben, was unter Regelmäßigkeit gemeint ist. Ansonsten spielt Gott keine Rolle. Es gibt mal einen Autor, der hat gesagt, es gibt die sogenannten Sonntagschristen, das beschränkt sich dann meistens auch auf 2 Stunden. Solche Leute habe ich auch schon erlebt. Von Montag bis Samstag leben sie sowieso ganz anders. Und am Sonntag in der Kirche, da ist nochmal doch wie eine ausgewechselte Person da. Und dann bin ich bei solchen Leuten zum Mittagessen eingeladen und stelle fest, wie der mit seiner Frau umgeht. Wo es mir die Sprache verschlagen hat. Und wo ich denjenigen dann auch mal so beiseite genommen habe und habe unter 4 Augen mit ihm gesprochen und habe gesagt, sag mal, das, was ich jetzt heute Morgen bei euch im Gottesdienst da gepredigt habe, das ist zumindest bei dir offenbar überhaupt nicht angekommen. Wie du mit deiner Frau beim Mittagessen umgegangen bist, haut bei mir den Fass im Boden aus. Und wie du über die anderen Leute der Gemeinde vor deinen eigenen Kindern gesprochen hast und dass der mehr spenden könnte und der regelmäßiger in die Gemeinde kommen könnte und dir dies und das. Ich sage, du wunderst dich hoffentlich nicht, dass deine Kinder nicht mehr mit in die Gemeinde wollen. Weil so wie du daheim redest, wundert es mich auch nicht, dass sie sagen, warum soll ich denn in diese Gemeinde gehen, die meinen Eltern oder zumindest mein Vater schon fast auch zum Kotzen ist. Da ist also schon eine Frage der äußeren Formen wieder angesprochen, bis hin zu dem, was haben wir verinnerlicht durch Jesus Christus. Und prägt das auch Montag bis Samstag inklusive Sonntag. Paulus sagt auch, würdest du noch Christ sein und bleiben, wenn in deinem Leben nicht mehr alles glatt geht, wenn mal Schwierigkeiten auftauchen. Wie ich schon gesagt habe, darf der Glaube dir auch was kosten. Was fehlt eventuell? Genau die schon genannte Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist eine völlige Umorientierung unserer Lebensführung, nämlich eben wir sagen nicht mehr, das sind meine Ziele, das sind meine Wünsche, das ist das und das. So. Manche können das ja aufzählen, so. Was sie alles möchten und erreichen möchten, habe ich auch grundsätzlich gar nichts dagegen. Und jetzt ist immer die Frage, ist das auch mit Christus abgesprochen? Also man hat mir auch schon in Freikirchen mit dicke Gehaltschecks gewunken, ob ich nicht kommen würde und Pastor in diesen Gemeinden werden würde. Und ich habe nie die grüne Ampel gesehen, weil ich gefragt habe, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich habe nie dieses grüne Licht für mich empfunden, obwohl ich mehr hätte verdienen können und das vielleicht sogar auch ganz nett gewesen wäre, als sogenannter Senior-Pastor in einer Freikirche dann da das Sagen zu haben. Die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll, die hat sich durch das Leben von Paulus immer wieder durchgezogen. Und da hat er hier auch uns ein Vorbild gegeben. Paulus meint hier, dass wir auf diese Reihenfolge achten, nämlich eben, darf der Glaube uns etwas kosten, sind wir bereit, auch für Christus etwas herzugeben? Und er meint auch, dass wir uns nicht diesem Anspruch entziehen, mit Christus alles zu erleben, könnte man zusammenfassen. Ich komme zum dritten, Paulus unser Vorbild auf dem Weg zum Ziel. Und Paulus hofft unerschütterlich auf die Vollendung unseres Lebens durch Jesus Christus aus dem Himmel. Vers 20 dieses Textes vom Philipperbrief. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Ich unterbreche mal ganz kurz hier, weil eben da so locker das Wort Himmel steht. Ich habe ganz tolle Bilder von einem Gast aus der Allgäuweite bekommen. Peter kennt sie. Fantastische Aufnahmen mit einem digitalen Teleskop, wo er ins Weltall hinein, also unsagbar tief ins Weltall hinein kann. Und das hat er alles auch im Allgäu aufgenommen, weil da kein Fremdlicht ist. Ja, der hat den sogenannten Lichtsmog, hat er da nicht. Und kann also fantastische Aufnahmen machen, wo man wieder ganz neu ins Staunen über die Schöpfung Gottes, in der Bibel heißt es oft, der schuf Himmel und Erde. Aber da ist jetzt immer so ein Problem, wenn wir hören, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Da denken viele halt auch geografisch und sind dann hier die Erde und die ist schon auch ganz schön groß. Und dann gibt es da drumherum quasi den Himmel. Die Engländer oder die Amerikaner tun sich von der Sprache her schon leichter, weil sie einmal von Sky und einmal von Heaven sprechen. Sky ist das Blaue da oben heute, wo wir uns darüber freuen und einen schönen Sonntagsspaziergang heute vielleicht noch machen können. Und Heaven ist aber eben die Wohnstätte Gottes. Auch der Himmel, aber nicht der da oben, sondern diese andere Dimension ist da gemeint. Eine ganz andere Dimension, die uns verborgen ist, die wir nicht einsehen können. Das passt nicht in unseren Verstand hinein. Dafür sind wir zu klein. Und wir müssen das eben differenzieren. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus. Deswegen kann auch Jesus Christus schon ganz nah bei uns sein, weil der Himmel überall sein kann. Und nicht nur da ein paar Kilometer nach oben oder viele Kilometer nach oben. Ich lese weiter in dem Text. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinen auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Und das habe ich mir hier dick unterstrichen, denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Da warte ich noch voll Sehnsucht drauf, dass dieser Tag und dieses auch wirklich geschieht, immer noch mehr, denn es gibt so viele Flecken auf dieser Erde, wo ich mir ein Riesenwunder Gottes wünschte. Wer kann diesen Nahen Osten nochmal befrieden? Wer hat die Autorität, die Macht, dort die Situation nochmal irgendwie in ein geordnetes Leben zu führen. Wenn ich nur an unsere Umweltprobleme denke, wenn ich an die Klimaerwärmung denke, wir merken es jetzt schon auch bis in unsere Breitengrade sehr deutlich hinein. Mir hat jetzt ein Fachmann bestätigt, es ist noch selten so viel Holz aus den Wäldern rausgeholt worden wie in diesen letzten 6 bis 8 Monaten. Weil im letzten Sommer so viele Bäume kaputt gegangen sind durch diese ewig lange Trockenheit. Und die müssen so schnell wie möglich raus aus den Wäldern. Jetzt kannst du durch manchen Wald durchgucken und der Wind, wenn kommt und der Sturm wie die Tage, dann hält den nichts mehr auf und dann werden die nächsten Bäume auch noch gleich umgenietet. Also ich wünschte mir an vielen Stellen das Eingreifen Gottes, das uns hier verheißen ist und wir beten dafür und hängen da uns auch dran und tun aber auch, was wir selber tun können, damit dieses Leben auch nicht von uns einerseits mit frommen Wünschen zu einem was Besseren gebetet wird, aber selber tun wir nichts dazu beitragen, dass die Umweltproblematik weniger wird. Also da sind wir nun auch aufgefordert, das Denken und Leben übereinstimmen und wir darin zu Zielen kommen. Ich möchte das Ganze hier abrunden, damit es nicht allzu lang wird. Und ich habe noch diese 3 Fragen mit aufgeschrieben, die ihr jetzt vielleicht bei einem kleinen Instrumentalstück von der Lena mal an euch heranlasst. Jesus als mein Vorbild, ein Beispiel habe ich euch gegeben, steht in Johannes 13, Vers 15. Wo ist mir Paulus ein Vorbild? Ich habe etliche Beispiele dafür genannt. Und wo, Klammer, worin kann ich ein Vorbild für andere sein? Lasst euch das mal so durch den Sinn gehen. Wir werden